Deutschlandfunk. Hintergrund.
Mehr Drogentote. Warum die Zahl steigt und was dagegen helfen könnte. Von Marlene Halser.
In Europa gibt es von Jahr zu Jahr mehr Todesfälle im Zusammenhang mit Drogen, die meisten davon in Deutschland. Das zeigt der Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogensucht.
Mindestens 6.392 Menschen sind laut einer Schätzung der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, kurz EMCDDA, im Jahr 2022 durch den Konsum illegaler Drogen in den Mitgliedstaaten der EU gestorben. Jahr für Jahr steigt diese Zahl der drogenbedingten Todesfälle EU-weit an. Wie viele Tote es tatsächlich sind, lässt sich nicht genau ermitteln. Nicht alle Länder erfassen alle drogenbedingten Todesfälle. Die Dunkelziffer liegt eher noch höher. Deutschland führt diese traurige Statistik an. Allerdings nur in absoluten Zahlen, denn Deutschland ist EU-weit das bevölkerungsreichste Land. Aussagekräftiger sind deshalb Zahlen in Relation zur Einwohnerzahl. Nach dieser Berechnung haben die baltischen und skandinavischen Staaten die meisten drogenbedingten Todesfälle zu verzeichnen. Deutschland liegt trotzdem noch auf Platz 10, hinter Österreich und Kroatien, gefolgt von Holland und Luxemburg. Analog zu den meisten anderen EU-Staaten gehen auch in Deutschland die Zahlen der drogenbedingten Todesfälle kontinuierlich nach oben, und zwar zunehmend rasant. Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blinert von der SPD hat in diesem Jahr bereits die Zahlen für 2023 vorgestellt.
Wir haben seit 2012 eine Verdopplung der drogenbedingten Todeszahlen zu verzeichnen. Wir sind zurzeit bei 2227 Drogentote. Der Anstieg eben zum letzten Jahr beträgt auch 10%. Das heißt, wir haben seit Jahren stetig steigende Zahlen von Drogentoten. Also schon eine besorgniserregende Entwicklung, wo der genaue Blick lohnt. Woran liegt es und was können wir dort ableiten, was wir verändern müssen?
10% mehr Drogentote gegenüber dem Vorjahr. Aber der genaue Blick darauf ist auch in Deutschland gar nicht so einfach. Auch hierzulande ist die Statistik ungenau, wie der Suchtforscher an der TH Nürnberg Daniel Deimel kritisiert.
Also die Interpretation der Daten ist äußerst schwierig, denn die Daten werden durch die einzelnen Landeskriminalämter auf Landesebene erfasst und dann eben an das Bundeskriminalamt weitergeleitet. Und das Problem ist, dass die Obduktionsquote und die toxikologischen Gutachten, die da durchgeführt werden, sehr stark variieren in den jeweiligen Bundesländern. Also Berlin, da wird eigentlich jeder drogenassoziierte Todesfall, wenn Obduktion durchgeführt. Das ist aber in bevölkerungsreichen Bundesländern wie NRW kaum möglich. Und ein Drittel der Drogentodesfälle spielt sich halt in Nordrhein-Westfalen ab. Von daher ist das an der Stelle schwierig, detaillierte Aussagen darüber zu treffen.
Ohne eine gerichtsmedizinische Obduktion der verstorbenen Person und ohne ein toxikologisches Gutachten, das genau aufschlüsselt, welche Substanzen der oder die Tote im Körper hatte, ist es kaum möglich herauszufinden, welche Drogen letztendlich zum Tod geführt haben und ob überhaupt illegale Drogen für den Tod verantwortlich waren. Wie also soll man den Ursachen für die steigende Zahl der Drogentodesfälle auf den Grund gehen, wenn man in den meisten Fällen gar nicht sagen kann, woran die Menschen letztlich gestorben sind? Was bleibt, sind Indizien und Vermutungen und verschiedene Theorien, die sich zum einen aus der Praxis der Drogen- und Suchthilfe und zum anderen aus Beobachtungen des illegalen Drogenmarktes ableiten lassen. Fest steht, Heroin ist in Deutschland noch immer die illegale Droge, die am häufigsten mit Todesfällen in Verbindung steht. Immer mehr spielen inzwischen aber auch andere Opiate sowie Kokain und Crack eine entscheidende Rolle. Suchtforscher Daniel Deimel.
Was wir sehen ist, dass wir, und das sind jetzt so Interpretationen grundsätzlich, was offene Drogenszenen angeht, dass wir seit 2016 eine massive Zunahme des Kokain Vorkommens in Europa haben und auch der Kokainkonsum nimmt sehr stark zu. In offenen Drogenszenen, in denen die Menschen Heroin, aber auch eben andere Drogen konsumieren, hat es dazu geführt, dass die Leute dazu übergegangen sind, Kokain zu rauchen, als Crack zu rauchen, was mit einer massiven Verelendung hergeht.
Anders als Heroin ist bei Crack-Konsum die Gefahr einer Überdosis nicht so hoch. Hier sind es eher die Lebensumstände und das Konsumverhalten, die tödlich sein können.
Also in unserer eigenen Studie in Köln konnten wir sehen, dass 50% der Crack-User straßenobdachlos sind. Sind das natürlich dann Lebensumstände, die insgesamt hochgefährlich sind und dass die Menschen dann eben auch daran versterben.
Das beobachtet auch Nina Pritzens in Berlin. Sie leitet die Vista GmbH, einen privaten Träger, der in der Suchthilfe und in der sogenannten akzeptierenden Drogenarbeit tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Schadensminimierung statt auf Abstinenz, um die Lebenssituation von Konsumierenden in der offenen Drogenszene zu verbessern.
Wenn man sich das anguckt, woran versterben die, dann spielen Heroin und Kokain eine tatsächlich sehr große Rolle. Wir wissen, dass Europa überschwemmt ist von billigem Kokain. Wir sehen das ja in den deutschen Metropolen verstärkt, dass auch Cracksteine zunehmend mehr verkauft werden.
Crack wird aus Kokain hergestellt. Dazu muss man das pulverförmige Kokain mit Wasser und Backpulver aufkochen. Zurück bleiben Kristalle, die beim Rauchen knacken. Die aufputschende und euphorisierende Wirkung von Kokain wird so intensiver, aber auch kürzer. Pritzens sagt, früher hätten Konsumierende diese Aufbereitung oft selbst machen müssen. Mittlerweile werden die Cracksteine fertig verkauft.
Das führt augenscheinlich dazu, dass mehr Menschen Crack konsumieren. Und es führt auch dazu, dass die Konsumphasen schneller und mit weniger Unterbrechungen verbunden sind. Also der Crack-Konsum zeichnet sich dadurch aus, es entsteht kein Sättigungsgefühl. Der Rausch hält für wenige Minuten an und danach tatsächlich sind die Entzugssymptome, also die Leute haben sehr depressive Verstimmungen, es geht ihnen schlecht. Das heißt, der Bedarf, schnell wieder zu konsumieren, der ist enorm hoch. Also es gibt Menschen, die tatsächlich über 2-3 Tage dann auch konsumieren und dann dementsprechend nicht schlafen, nicht essen. Die sind sehr agitiert, also im Gegensatz zu Heroinkonsumentinnen, die ja sehr ruhig sind nach dem Konsum, sind Crack-Konsumenten sehr aktiv. Das heißt, den Bürgerinnen fällt das auch eher im Stadtbild auf.
Hinzu kommt, das geben die vorhandenen gerichtsmedizinischen Analysen her, dass Menschen, die in der offenen Drogenszene illegale Substanzen konsumieren, im Gegensatz zu früher kaum noch bei einer Droge bleiben. Viel häufiger ist Mischkonsum, also zum Beispiel die Kombination von Heroin, einem antipsychotisch wirkenden Beruhigungsmittel, und dem Aufputschmittel Crack.
Häufig ist es so, dass Crack eben nicht alleine konsumiert wird, sondern dann häufig in Verbindung mit anderen Drogen wie Heroin und dann kumulieren eben solche Belastungssituationen.
Erschwerend kommt hinzu das gesellschaftliche Stigma, das Drogenkonsum anhaftet und das für viele den Zugang zu adäquater Hilfe und medizinischer Versorgung erschwert. Suchterkrankte werden häufig selbst für ihre prekäre Situation verantwortlich gemacht. Sie müssten die illegalen Substanzen ja nicht nehmen. Falsch, sagt Nina Pritzens aus der Suchthilfe.
Wir hören häufig Zuschreibungen, die sind ja selber schuld. Man muss aber verstehen, dass ein Heroinabhängiger eine Art Selbstmedikation betreibt. Die hat erhebliche Risiken und sie löst nicht das gesamte Problem, aber für den Moment schafft sie tatsächlich ein Stück weit Entlastung.
Wo es toxikologische Gutachten gibt, findet sich diese These in den Daten wieder. In Hessen zum Beispiel werden nicht nur illegale Drogen wie Heroin, Kokain, Crack, Amphetamine und Fentanyl als Todesursache erfasst, sondern alle Substanzen, die ein Verstorbener im Blut hatte. Darunter sind häufig auch verschreibungspflichtige psychoaktive Medikamente wie Benzodiazepine, also Beruhigungsmittel gegen Angststörungen, Panikattacken, Spannungszustände, Schlaflosigkeit und Krämpfe. Aber auch Epilepsiemedikamente, Antidepressiva, antipsychotische Medikamente und Arzneimittel zur Behandlung von Schizophrenie.
Drogengebraucherinnen in dem Kontext nehmen häufig Drogen, weil sie erkrankt sind. Sie sind nicht krank, weil sie Drogen nehmen, sondern weil sie krank sind, seelische Nöte haben, nehmen sie Drogen.
Gleichzeitig führt so massiver Drogenkonsum zu neuen Krankheiten sowie zu weiteren psychischen und physischen Belastungen. In dieser angespannten Situation drängen nun zusätzlich noch synthetische Opioide auf den europäischen Drogenmarkt, also Substanzen, die anders als Heroin nicht aus Schlafmohn und im nächsten Schritt aus Opium gewonnen werden. Synthetische Opioide stammen aus dem Chemielabor und sie sind um ein Vielfaches stärker als Heroin. Dazu zählt Fentanyl, ein sehr starkes Schmerzmittel, ebenso wie die noch potenteren Nitazene und Carfentanyl. Wenige salzkorngroße Krümel, oft ohne dass die Konsumierenden davon wissen, beigemischt ins Straßenheroin reichen aus, um eine Ration Heroin in eine Substanz zu verwandeln, die bei falscher Dosierung zu Atemstillstand führen kann. Das Risiko für Überdosierungen steigt. In den USA hat der Konsum von Fentanyl das Ausmaß einer Epidemie angenommen. Dort waren und sind es vornehmlich Ärzte, die massenhaft und viel zu lax starke Opioide mit hohem Abhängigkeitspotenzial an Patienten und Patientinnen verschreiben. Schmerzpatienten rutschen so quasi auf Rezept in die Abhängigkeit und weichen irgendwann, wenn sie keine Rezepte mehr vom Arzt bekommen, auf den Schwarzmarkt aus. In Europa ist die Lage eine andere. Dass diese synthetischen Opioide derzeit noch in Ausnahmefällen auf dem europäischen ebenso wie vereinzelt auch auf dem deutschen Drogenmarkt zu finden sind, hat, so vermuten Suchtforschende, mit den Taliban in Afghanistan zu tun.
Weil die Taliban die Produktion oder den Anbau von Schlafmohn verboten haben und das auch durchgesetzt haben. Und der überwiegende Teil des Heroins auf dem europäischen Schwarzmarkt stammt aus Afghanistan. Wenn es zu einer Verknappung von Heroin kommen könnte, dann befürchten wir, dass eben andere Drogen auf den Markt kommen, synthetische Opioide. Diese Substanzen sind so hochpotent, dass man relativ kleine Mengen braucht. Das macht den Schmuggel relativ einfach. Deswegen ist unsere Befürchtung tatsächlich, dass es gerade bei diesen hochvulnerablen Personengruppen, die sich in offenen Drogenszenen aufhält, doch zu einer Verstärkung des Problems führen wird.
Obwohl das aktuell noch ein Zukunftsszenario ist, starben auch 2023 bereits 54 Menschen in Deutschland durch Fentanyl. Allerdings müsse niemand an exzessivem Drogenkonsum sterben, sagt Nina Pritzens aus der Suchthilfe. Es gäbe eine Menge Möglichkeiten der Schadensminimierung, die dazu beitragen könnten, auch Langzeitkonsumierenden mit problematischem Mischkonsum den Drogentod zu ersparen. Die Frage sei nur, werden sie in ausreichendem Maße angewandt? Der Suchtforscher Daniel Deimel argumentiert ähnlich.
Das eine ist, auf der strukturellen Ebene brauchen wir eigentlich flächendeckend Drogenkonsumräume, also geschützte Räume, medizinische Einrichtungen, in denen Menschen unter medizinischer Aufsicht diese Drogen konsumieren können und in denen im Drogennotfall Erste Hilfe geleistet werden kann. Diese Räume gibt es allerdings nicht in allen Städten und auch nicht in allen Bundesländern, da es eben Landesregierungen gibt, die sich dafür nicht ausgesprochen haben, keine Betriebsverordnungen erlassen haben. Deswegen ist das zum Beispiel in Bayern gar nicht möglich. Das ist hochproblematisch.
Ein weiterer Vorteil solcher Drogenkonsumräume, neben der Möglichkeit, im Falle einer Atemdepression medizinisch eingreifen zu können, kommen Mitarbeitende der Suchthilfe hier mit Konsumierenden in Kontakt und können Beratungshilfe leisten. Theoretisch könnte man in solchen Drogenkonsumräumen auch das sogenannte Drug-Checking anbieten. Zum Beispiel Schnelltests, die Heroinproben auf gefährliche Fentanyl-Beimischungen untersuchen. Daniel Deimel fordert:
Wir brauchen flächendeckendes Drug-Checking, also die Möglichkeit, dass man Drogen auf ihre Zusammensetzung, auf ihre Potenz und auf ihre Beimengung hin analysieren kann. Auch das gibt es bisher flächendeckend nicht.
Der Bund hat 2023 die gesetzliche Möglichkeit geschaffen, dass die Bundesländer per Verordnung Drug-Checking einrichten können. Bisher machen aber lediglich Berlin und Thüringen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Und das auch nur außerhalb von Drogenkonsumräumen. Die Zielgruppe sind in erster Linie Partykonsumenten. In Mecklenburg-Vorpommern ist Drug-Checking in Planung, ausgelöst durch den Tod eines 13-jährigen Mädchens, das nach dem Konsum einer sehr hochdosierten Ecstasy-Pille verstarb. Auch diese Projekte können Leben retten. Aber Langzeitkonsumierende in den offenen Drogenszenen haben davon bislang wenig. Für sie gibt es noch einen anderen Weg.
Das wäre wünschenswert, wenn von den Menschen, die Heroin konsumieren, ein deutlich höherer Anteil in die Substitutionsbehandlung geführt werden kann.
Substitution, das bedeutet, dass heroinabhängige Menschen von einem Arzt oder einer Ärztin entweder einen Ersatzstoff wie Methadon oder Diamorphin, also medizinisch rein hergestelltes Heroin, auf Rezept erhalten. Gefährliche und unerwünschte Beimischungen werden so ausgeschlossen. Ebenso wie die Beschaffungskriminalität, die das Leben von Konsumierenden zusätzlich prekär macht.
In Deutschland erreichen wir nur jeden zweiten Menschen mit Substitutionsbehandlung. Damit sind wir fast Schlusslicht in Europa,
sagt Nina Pritzens. Suchtforscher Daniel Daimel erklärt:
Wir haben da eine Situation, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte bereit sind, diese Art von Behandlung durchzuführen. Die Generation an substituierenden Ärztinnen und Ärzten, die das jetzt praktizieren, die gehen so nach und nach in Rente. Das ist so, ich sag mal, eine alte 68er-Generation und der Nachwuchs fehlt tatsächlich. Und für Hausärztinnen und Hausärzte ist es so, dass dann gesagt wird, dass diese Patientengruppe als ein sehr schlimmes Wort, aber als nicht wartezimmertauglich klassifiziert wird. Also man möchte diese Menschen nicht in einer normalen Arztpraxis haben. Und daher führt es natürlich zu Stigmatisierung und auch Ausgrenzung im Gesundheitswesen.
Vorbehalte gibt es auch gegenüber Naloxon, einem Notfallmedikament als Nasenspray, das als Gegenmittel gegen Opioid-Überdosierungen eingesetzt werden kann und ebenfalls nachgewiesen Leben rettet. Theoretisch kann dieses Nasenspray sowohl an Mitarbeitende der Drogenhilfe als auch an Polizeibeamte und Rettungssanitäter, aber eben auch an Konsumierende ausgegeben werden.
Einmal ist das Problem, wenn sie nicht krankenversichert sind, aber wir merken auch, dass sich viele Medizinerinnen damit schwer tun. Es gibt vielfach die Befürchtung, dann würde noch mehr konsumiert, man würde das quasi befördern, das risikoreiche Verhalten. Das ist wissenschaftlich widerlegt und dennoch spielt es bei vielen Medizinerinnen eine Rolle. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Regress von den Krankenkassen, eigentlich ist es eine Krankenkassenleistung, befürchten. Und das alles führt dann unter anderem dazu, dass es nicht verschrieben wird.
Was ebenfalls fehle, sagt Pritzens, sei koordiniertes Handeln zwischen den verschiedenen Stellen, die mit Drogenkonsumierenden in Berührung kommen, sowie eine Art Frühwarnsystem, das Alarm schlägt, wenn irgendwo besonders gefährliche und hochdosierte Substanzen oder Streckmittel im Umlauf sind.
Bisher ist es so, jeder sieht seinen kleinen Bereich. Ich gucke auf die Drogenkonsumräume. Die Polizei guckt auf ihre Beschlagnahmung und die Gerichtsmedizin sieht, wer woran verstirbt. Und dann bräuchte es noch, dass die Informationen an einer Stelle zentral zusammenlaufen und die Informationen dann an alle Beteiligten und dann auch über Informationskampagnen an die Bevölkerung herausgehen können.
Auf europäischer Ebene immerhin soll es ein solches Frühwarnsystem nun geben. Am 2. Juli wurde dazu die Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht EMCDDA in eine neue und besser ausgestattete Europäische Drogenagentur, kurz EUDA, umgewandelt. Sie soll besser und schneller dazu in der Lage sein, Risiken auf dem europäischen Drogenmarkt zu erkennen, zu bewerten und Alarm zu schlagen. Außerdem soll die Behörde ein neues Netzwerk forensischer und toxikologischer Labore koordinieren. Um mehr Klarheit über die steigende Zahl der Drogentodesfälle zu haben, müsste auch Deutschland hier stärker investieren.
Das war der Hintergrund. Mehr Drogentote, warum die Zahl steigt und was dagegen helfen könnte. Von Marlene Halser, Redaktion Nina Vogt.